D-Radio Wissen. Update.
Meine Damen und Herren am Gleis 8, bitte beachten Sie, IC 21 wird voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.
Diese Ansage wird es nächstes Jahr an deutschen Bahnhöfen öfter geben. Die Deutsche Bahn saniert ihre Züge und ihr Streckennetz. Was das für uns bedeutet, darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
5,5 Milliarden Euro will die Bahn dieses Jahr ausgeben. In den nächsten Jahren sollen es noch mehr werden. Ein Investitionsprogramm, das den stetigen Verfall von Zügen und Schienen aufhalten soll. Klemmende Türen und kaputte Klos sollen damit Geschichte sein. Das verspricht Birgit Bohle aus dem Bahnvorstand.
Wir haben im Programm Zukunft Bahn ja ein Programm aufgesetzt, die Qualität in unseren Zügen deutlich zu erhöhen, dass wir unsere Züge general überholen werden. Wir nennen das Reset und das startet bereits im März diesen Jahres.
Nicht nur die Züge, auch Gleise und Weichen werden erneuert. Das ist wichtig, weil solche Kosten schon länger aufgeschoben wurden, erklärt Bahnvorstandsmitglied Roland Bosch.
Wir haben im Netz insgesamt einen Investitionsrückstau von 30 Milliarden Euro, dessen Anstieg zwar gemildert ist, aber der immer noch ansteigt. Insofern wird nicht alles erledigt sein, sondern wenn wir fertig mit Bauen sind, beginnen wir wieder von vorne. Modernisierung ist eine fortlaufende Aufgabe.
Für die Fahrgäste heißt das Ganze aber erstmal vor allem eins: mehr Verspätungen. Letztes Jahr wurde an 500 Baustellen der Bahn gearbeitet. Dieses Jahr sollen es 850 werden. Vor allem an Ostern, Pfingsten und in den Sommerferien werden dann Strecken auch mal gesperrt. Die Arbeitspendler wird's freuen, die Urlauber nicht so. Die Bahn verspricht, die Verspätungen so gering wie möglich zu halten. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat allerdings noch einen Kritikpunkt. Vor allem die Hauptstrecken werden modernisiert. Pro Bahn-Chef Karl-Peter Naumann meint, gerade Regionalstrecken seien zum Teil in einem üblen Zustand.
Es muss noch sehr viel mehr getan werden, damit das Bahnnetz wirklich zukunftsfähig und attraktiv ist. Und fahren Sie doch einmal von Görlitz nach Zittau, dann können Sie während der Fahrt Blumen pflücken. Das ist einfach keine moderne, zukunftsfähige Eisenbahnverbindung.
Und sonst in der Welt?
In Myanmar hat mehr als 50 Jahre das Militär geherrscht. Jetzt ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein frei gewähltes Parlament zusammengetreten. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat die Sitzung in der Hauptstadt Naypyidaw eröffnet. Ihre Nationalliga der Demokratie, kurz NLD, hatte die Wahlen im November haushoch gewonnen und die absolute Mehrheit geholt. Größte Opposition ist das Militär, dem laut Verfassung 25% der Sitze zustehen. In den nächsten Wochen wählt das Parlament den Präsidenten. Der muss aus den Reihen der NLD kommen. Suu Kyi darf das Amt aber nicht übernehmen, weil ihre Söhne ausländische Pässe haben. Während der Militärdiktatur in Myanmar wurden Abweichler streng verfolgt und jahrelang eingesperrt. Auch Suu Kyi war fast 16 Jahre lang im Hausarrest. Wer in Japan mal einen Mönch braucht, kann ihn mieten. Wegen des Angebots gibt es jetzt Unmut über den US-Konzern Amazon. Der betreibt den Service Rent a Monk. Japanische Buddhisten haben Amazon aufgefordert, den Dienst zu stoppen. Der bringt wohl viele buddhistische Tempel in Existenznot. Viele in Japan sind nicht mehr Mitglied in der Kirche, wollen aber bei Hochzeit oder einer Tauffeier nicht auf einen Theologen verzichten. In Japan kommt dann der Mietmönch, zum Beispiel für Beerdigungen oder Rituale zu Hause. Normalerweise bietet so etwas der Tempel vor Ort an und bestreitet damit seine Einnahmen. Das aber ist wohl ein Teil des Problems. Die Zeremonien der Tempel gelten als völlig überteuert und außerdem als trübsinnig. Der Amazon-Service kostet im Vergleich nur einen Bruchteil. In den Niederlanden sollen Raubvögel zu Drohnenjägern werden. Die Polizei testet zum Beispiel Adler, die feindliche oder kriminelle Drohnen abfangen. Die Tiere werden ein Jahr lang so trainiert, dass sie die Geräte aufspüren, jagen und mit ihren Krallen angreifen oder packen und abschleppen. Unerlaubte Drohnenflüge sind ein immer größeres Problem. Rettungshubschrauber in den Niederlanden mussten ihre Flüge deswegen schon abbrechen. Außerdem ist es problematisch, wenn Drohnen über Menschenansammlungen kreisen, weil sie abstürzen könnten.
Was sonst noch wichtig war?
Endlich reden sie miteinander, auch wenn sich beide Seiten dabei noch sehr misstrauisch beäugen. Aber dass die Friedensgespräche für Syrien nicht einfach werden, das war ja klar. Regierung und Opposition reden ohnehin nicht direkt miteinander, sondern über den Umweg des UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura. Und dass überhaupt Vertreter von beiden Seiten da sind in Genf, um nach einer Lösung für den Syrien-Konflikt zu suchen, das gilt schon als Riesenerfolg. Jederzeit kann es aber zu Ende sein. Beide Seiten stellen zuallererst Bedingungen dafür, dass es überhaupt weitergeht. Auch der Sprecher des Verhandlungskomitees der Opposition.
The main purpose is really to for our people, you know, to end the suffer of our people there.
Er sagt, das Leiden für die Menschen in Syrien muss ein Ende haben. Heißt, die Luftangriffe auf Zivilisten müssen aufhören, Hilfslieferungen werden in betroffene Gebiete gelassen. Aber auch die syrische Regierung stellt Bedingungen, nämlich, dass der Vertreter einer radikalen Oppositionsgruppe wieder nach Hause geht. Die Regierungsdelegation hat ihr Treffen heute Morgen schon abgesagt. Wirklicher Frieden ist nach 5 Jahren Bürgerkrieg in Syrien noch weit weg. Gefühlt ist in den USA schon seit Ewigkeiten Wahlkampf, aber bisher ist es ja nur Vorwahlkampf. Der findet heute Abend einen ersten Höhepunkt. Im Bundesstaat Iowa wird gewählt. Welcher Kandidat soll für die Republikaner antreten, welcher für die Demokraten? Die Bewerber haben die letzten Tage nochmal alles gegeben, Babys geküsst, Steaks gegessen, Selfies gemacht und Gottesdienste besucht. Und sie haben versucht, bei den wichtigsten Themen zu punkten. Ein Lokaljournalist aus Iowa erklärt, welche das sind.
On the Democratic side, it's anger over income inequality.
Viele Menschen sind sauer. Bei den Demokraten über die Schwierigkeiten der Mittelschicht. Bei den Republikanern ist es die Zuwanderung.
In Iowa ist zwar sonst nicht viel los, aber als erster bei den Vorwahlen für die Präsidentschaft ist der Bundesstaat plötzlich das Zentrum der USA. Gespannt warten dabei alle darauf, ob Donald Trump seine sehr guten Umfragewerte in echte Stimmen umwandeln kann. Dazu ruft er jedenfalls auf.
Wenn wir jetzt nicht rausgehen und tatsächlich wählen, dann hätten wir unsere Zeit verschwendet.
Iowa macht den Anfang der Vorwahlen, dann folgen nach und nach die anderen Bundesstaaten. Am 1. März ist Super Tuesday, da wird in mehr als 10 Bundesstaaten gleichzeitig gewählt. Mitte, Ende Juli veranstalten dann Republikaner und Demokraten jeweils einen Parteitag, auf dem der Präsidentschaftskandidat gewählt wird. Dafür reisen aus allen Bundesstaaten Delegierte an und geben ihre Stimme stellvertretend für die Bürger dort ab. Die 2 Gewinner treten dann in den richtigen Wahlkampf ein. Am 8. November wird Tacheles geredet, da bestimmen die Bürger der USA, wer neuer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Nicht nur in den USA gibt es Politiker, die mit krassen Aussagen für Empörung sorgen. Auch hier in Deutschland haben wir das Phänomen, gerade in Gestalt von Frauke Petry, Vorsitzende der AfD. Am Wochenende stand allen der Mund offen, nachdem sie erklärt hatte, an der Grenze solle man auch schießen dürfen.
Wenn ein Grenzübertritt illegal erfolgt, wenn derjenige, der diese illegale Handlung begeht, die rechtswidrig ist und die geahndet werden muss, nicht darauf reagiert, dass dann nach den Regeln dieses Gesetzes auch von der Schusswaffe als letzter Möglichkeit Gebrauch zu machen ist.
Die Vizeparteichefin Beatrix von Storch legte auf Facebook nach. Da wurde sie gefragt, ob die Polizei auch auf Frauen und Kinder schießen soll, wenn die illegal über die Grenze wollen. Und sie antwortete mit Ja. Später hat sie sich das Ganze offenbar nochmal überlegt und Kinder wieder ausgenommen. In einer Stellungnahme rudert die Partei jetzt ein bisschen zurück. Schießen auf friedliche Menschen an der Grenze lehne man strikt ab. Ausschließen wolle man Waffengewalt aber nicht. Auf Petris Aussage folgte ein ziemlicher Aufschrei. Es hagelt Vergleiche mit dem Schießbefehl in der DDR. Es fallen Worte wie verroht und widerlich. Mehrere Politiker schlagen vor, der Verfassungsschutz solle sich die AfD vornehmen. Der Politologe Michael Lühmann glaubt, dass die ganze Empörung der AfD wieder schön in die Hände spielt. Er hat im Deutschlandradio Kultur erklärt, es sei inzwischen völlig egal, was die AfD sage. Hauptsache, man wettert gegen alle anderen.
Da ist einem noch jeder Tabubruch recht, weil das am Ende dann wieder bedeutet, man kann sich dann an der Gegenwehr der anderen Parteien, die dann eben natürlich empört sind, da kann man sich wieder dran berauscht.
Kein Kommentar. Doch, Meinung. Viele finden, dass Frauke Petry falsch zitiert wurde. Oft geteilt wird ein Interview mit dem Mannheimer Morgen, in dem sie sagt, sie habe nie von einem Schießbefehl gesprochen. Schneewolf schreibt bei tagesschau.de, Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge, davon war so nicht die Rede. Es geht um illegale Grenzübertritte. Auch ein in die Luft schießen zeigt, dass die Grenzen gelten. Grumpy Old Dog twittert, wie kann man aus dem Interview einen Schießbefehl ableiten? Presse dreht total frei. Telemark schreibt bei tagesschau.de, man macht es sich zu einfach, wenn man glaubt, die AfD sei nun demaskiert und im politischen Diskurs erledigt. Nein, man wird sich weiterhin intensiv mit dieser Partei und ihren programmatischen Inhalten auseinandersetzen müssen. Und zwar inhaltlich argumentativ und nicht herablassend, polemisch und beleidigend. Garden of Delight schreibt, man merkt, dass Wahlkampf ist und man merkt auch, vor wem die etablierten Parteien Angst haben. Dabei sind genau jene es, die am entschlossensten für die AfD Wahlkampf machen, durch Nichtstun. Der Anhalter twittert, eigentlich sprechen Petri, Storch und die AfD nur laut aus, was Seehofers Obergrenze zu Ende gedacht bedeutet.
Deutschland ist Handball-Europameister. Die Mannschaft ist gerade in Berlin angekommen. Da soll der erste große Titel für die deutschen Handballer seit 9 Jahren so richtig gefeiert werden. Wir schauen mal drauf, was Spieler und Fans dazu sagen.
Unglaublich, unfassbar.
Vor 7 Tagen saß ich noch auf der Couch und 7 Tage später bin ich Europameister mit den ganzen Jungs hier. Ja, das ist einfach unfassbar geil.
Keiner hätte auch nur einen Cent auf uns gewettet. Und jetzt stehen wir am Ende, haben die Schale in der Hand, die Goldmedaille um den Hals und sind die Besten in Europa.
Wir hatten hier ein paar 23-Jährige ohne Bartwuchs und so gewinnst du gegen Spanien und wirst Europameister. Und
wunderschön, wunderschön, unerwartet und verdient gewonnen.
Was noch wichtig wird. Kommt wegen des Zika-Virus der globale Gesundheitsnotstand. Darüber hat die Weltgesundheitsorganisation heute beraten. Das Ergebnis wird voraussichtlich morgen bekannt gegeben. Die WHO ist besorgt, weil sich das Virus vor allem in Lateinamerika rasant ausbreitet. Besonders für Schwangere ist es gefährlich. Es wird vermutet, dass die Infektion Fehlbildungen bei ungeborenen Kindern verursacht.
Wissensnachrichten.
Forschung an Embryonen ist in Europa eigentlich verboten, aus ethischen Gründen bisher. Britische Forscher dürfen nämlich ab jetzt gezielt die Gene menschlicher Embryonen manipulieren. Da stellt man sich direkt das Designer-Baby vor, also ein Kind, bei dem man sich alles aussuchen kann, Junge oder Mädchen, blond oder braun, schlau oder sportlich. Doro Werkmann aus der Wissensnachrichtenredaktion. Da sind wir aber noch nicht angekommen, oder?
Nee, also da kann ich Entwarnung geben. Die Erlaubnis, die jetzt in Großbritannien erteilt wurde, ist sehr streng gefasst. Sie richtet sich einzig und allein an ein Londoner Institut. Und das will herausfinden, wie defekte Gene bei Embryos zur Unfruchtbarkeit bei kinderlosen Paaren beitragen. Dieses Institut hatte auch um diese Erlaubnis gebeten. Also, es darf nur geforscht werden. Es geht hier nicht um mögliche Wünsche der Eltern oder ein Designerbaby.
Aber es wird ja an Embryos geforscht, das kann man so festhalten.
Ja, aber diese Embryos, die demnächst genetisch verändert werden sollen, stammen von Paaren, die sich einer künstlichen Befruchtung unterzogen haben. Dabei bleiben üblicherweise mehrere Embryos übrig, die nicht in die Gebärmutter eingepflanzt werden. Diese übrig gebliebenen Embryos und nur die aus dem Reagenzglas dürfen für die Forschung benutzt werden. Und nur bis zu einem gewissen Stadium. 7 Tage nach der Befruchtung ist nämlich Schluss. Dann müssen die Embryos zerstört werden. Und das Wichtigste, das veränderte Embryo darf niemals bei einer Frau eingesetzt werden.
Und Ziel dieser Genveränderung soll sein, später mal Krankheiten verhindern zu können.
Das ist im Prinzip das Ziel, aber so ganz leicht ist das nicht, selbst wenn man jetzt mal ethische Probleme ganz außer Acht lässt. Wir wissen nämlich noch wenig darüber, welche Gene wofür genau zuständig sind. Die wenigsten Erbkrankheiten, erst recht zum Beispiel nicht Krebs, wo ja viele vielleicht auf ein Heilmittel hoffen, beruhen auf einem defekten Gen. Ein Gen kann zudem mehrere Funktionen haben. Verändert man es, treten unter Umständen unvorhergesehene Wirkungen auf.
Wir kommen jetzt vom ganz Kleinen zum ganz Großen. Dass der Mond Einfluss auf unseren Planeten hat, das wissen wir, Stichwort Gezeiten. Jetzt haben Forscher der New University of Washington herausgefunden, dass die Mondphasen sich auch auf den Regen hier auf der Erde auswirken.
Genau, und zwar dort, wo Vollmond ist, fällt ein bisschen weniger Regen. Das hängt zusammen mit der Gravitation des Mondes, die die Erdatmosphäre beeinflusst. Die Anziehungskraft des Mondes erzeugt sozusagen einen Buckel in der Atmosphäre. Dadurch steigt der Luftdruck auf der Seite, die dem Mond zugewandt ist. Und dadurch steigen dort wiederum die Temperaturen.
Okay, Temperatur, aber wir reden ja von Regen hier, ne?
Ja genau, aber wärmere Luft kann mehr Flüssigkeit speichern, womit das Risiko sinkt, dass Wasserdampf kondensiert und es regnet. Also, je näher der Mond, desto mehr Druck, desto wärmer, desto weniger Regen.
Also das heißt, bei Vollmond brauche ich keinen Regenschirm?
Ja, so viel Einfluss hat der Mond da doch nicht. Denn andere meteorologische Faktoren überdecken diese schwachen mondbedingten Zyklen, wie zum Beispiel Hoch- oder Tiefdruckgebiete. Was den Mond betrifft, reden wir gerade mal von 1% weniger Regen, wenn Vollmond ist. Wir bekommen von dem Mondregenphänomen also eigentlich gar nichts mit.
Schade. Mit modernen Rechenzentren, da gibt es so einige Probleme. Die bestehen aus tausenden Servern, die viel Platz wegnehmen und ziemlich heiß werden. Und wenn die nicht ausreichend gekühlt werden, dann stürzen sie auch mal ab. Aber diese Kühlung, die ist teuer. Forscher beim US-Konzern Microsoft wollen dafür jetzt eine Lösung parat haben.
Genau, und die haben sprichwörtlich auf die naheliegendste Lösung gesetzt, auf ein Rechenzentrum im Meer. Dort nehmen die Server nämlich keinen Platz weg. Für die Kühlung sorgt das Meer.
Das hat funktioniert?
Ja, das hat funktioniert. Die Rechner haben auch ihre Leistung getan, bis dann das ganze Ding im November wieder rausgeholt wurde, weil eben Microsoft sagt, jetzt wollen wir noch größere Kapsel bauen, also eine 3-mal größere Kapsel. Und daran soll jetzt geforscht werden. Und laut Microsoft hat das nicht mal Auswirkungen auf Umwelt oder Tiere im Meer.
Spannend. Danke, Doro.
Wetter.
Regen gibt es vor allem im Norden und im Osten Deutschlands. Richtung Süden und Südwesten gibt es auch Wolkenlücken. Morgen geht es regnerisch weiter, besonders im Norden und in der Mitte Deutschlands, südlich der Donau und ganz im Norden kann auch mal die Sonne rauskommen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 8 Grad im Norden und 17 Grad am Oberrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.